Zwischen Himmel und Erde, ein Podcast der AGTCM, Fachverband für chinesische Medizin. Das Thema heute, Vitalpilze. Mein Name ist Anne Hardy, ich bin Journalistin und habe eine Praxis für chinesische Medizin in Frankfurt. Heute spreche ich mit Dr. Ines Maria Bründrup. Sie ist promovierte Biologin und Heilpraktikerin. Als Biologin hat sie im Bereich Zellbiologie und Hormonwirkung bei Pflanzen gearbeitet und war zunächst Assistentin an den Botanischen Instituten der Universität Bonn und Köln. Dann folgten Forschungsaufenthalte in Kalifornien und schließlich eine Anstellung am Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung in Köln und an der Universität Freiburg. Seit 2007 führt sie eine eigene Praxis für chinesische Medizin in Neuenburg am Rhein und in Bad Kötzting. Und heute ist sie auch seitdem Dozentin für chinesische Arzneimitteltherapie und Lehrerin für Tai Chi Chuan und Qigong. Hallo Ines.
Guten Morgen, Anne.
Ja, wir haben ja schon fast Mittag.
Entschuldigung.
Ich wollte sagen, also wir haben ja schon mal eine Podcast-Folge zusammen gemacht und da ging es um chinesische Arzneimittel. Für alle, die das noch nicht gehört haben, kann ich das nur so empfehlen. Das war die Episode 3. So, und wie schon angekündigt, geht's heute um Heilpilze oder Vitalpilze. Was versteht man denn eigentlich darunter?
Also es gibt viele Begriffe dafür. Heilpilze, Vitalpilze, Medizinalpilze, das ist im Grunde genommen sind das Marketingbegriffe und keine systemischen oder medizinischen Begriffe. Die Begriffe oder die Vitalpilze kommt im Grunde genommen daher, als in jeder Kultur, in jeder Geschichte gibt es irgendwo auch Pilze, die auftauchen, die neben den normalen ernährungsphysiologischen Charakteristika auch eine Heilwirkung haben. Und diese wurden zusammengetragen und werden jetzt, sind um die 12 bis 14 Heilpilze unter diesen Begriffen vermarktet. Also es ist kein systemischer Begriff, sondern tatsächlich ein Zusammenschluss von weltweit vorkommenden Pilzen.
Also auch aus unterschiedlichen Medizinsystemen, unterschiedlichen Kulturen.
Absolut. Aus völlig unterschiedlichen Kulturen kommen die und sind auch ganz unterschiedlich entdeckt worden. Zum Beispiel hat man festgestellt, dass in Japan auf einer bestimmten Insel überhaupt kein Krebs vorkommt und hat sich die Ernährung angeguckt. Da sind zum Beispiel Shiitake oder Maitake wichtig. Oder es gibt Historien, Geschichten von einem russischen Fürst, der Lippenkrebs hatte und mit einem Chakapilz geheilt wurde. Es gibt bei den Mayas in Mexiko gibt es viele Geschichten über Pilze. Pilze gehen oft dann auch in eine Richtung, wo das ins Mystische geht, weil sie einfach mystische Wesen sind. Mystisch wachsen sie, sprießen nach dem Regen über Nacht aus dem Boden, wachsen oft wie in einem Kreis, weil die Sporen einfach sich so verteilen.
Und haben sie nicht auch eigentlich kultische Bedeutung? Also manchmal versetzt man sich ja auch mit bestimmten Pilzen in Trance. Das ist jetzt also vielleicht kein Heilpilzthema, aber spielt es da
ja
mit rein?
Sehr viel. Also wenn man sich überlegt, in allen Kulturen gibt es Geschichten über Pilze, gibt es Rituale. Zum Beispiel eben bei den Maya gibt es ganz viel diese sogenannten Pilze aus Stein. Da gibt es mit sich über 400 bekannte Objekte, die diese Steinpilzform haben, was natürlich auch sehr an einen Phallus erinnert. Pilze gehen oft in die Richtung, dass sie einfach auch toxische Wirkung haben, könnten wir so sagen, halluzinogene Wirkung. Und deswegen wird ihnen, gibt es viele Rituale auch, sei es Kontakte zu Verstorbenen herzuführen, Gesundheit und Wetter und ich weiß nicht was alles zu beschwören. Damit kommt natürlich aus Zeiten, wo viel, viel Aberglaube noch eine Rolle spielte. Bekannt ist zum Beispiel, den kennen wir alle, den Fliegenpilz, der giftig ist. Azteken und Maya haben ihn als heiliges Fleisch genannt, aufgrund seiner halluzinogenen Wirkung. Es wurde oft, oder wenn es selber zu stark war, den zu nehmen, kann man auch von das Urin von Rentieren oder sowas wurde getrunken oder wird auch vielleicht noch getrunken, um einfach diese halluzinogene Wirkung zu haben. Wenn man überlegt, am Eingangstor von Mykene, dieses Tor hat eine Pilzform. Das heißt, auch im alten Griechenland wurde den Pilzen schon was Besonderes zugeschrieben. Also mehr als eine Gesundheit überhaupt.
Und heute hat man sozusagen das extrahiert, was man auch biochemisch nachweisen kann, oder wie ist da der Stand der Forschung?
Das ist interessant, dass die Forschung innerhalb der letzten 10 Jahre exponentiell nach oben geht. Und zwar ist es so, dass ja, dass man hat einfach die Pilze, bekanntes Beispiel ist zum Beispiel der Reishi, der Lachssporling, den man jetzt, habe ich die Tage irgendwo gesehen, hat auch jemand den in Deutschland mal gefunden. Das ist natürlich ein toller Fund, wenn man den irgendwo hier im Wald begegnet. Besonders an dem Pilz, der galt immer als Anti-Aging-Pilz, als potenzsteigernd, als besonders wertvoll und wie das im alten China dann oft so üblich war, mussten Funde dem Kaiser abgegeben werden, weil es einfach ein königliches, kaiserliches Elixier darstellte wegen seiner gesundheitlichen Wirkung. Er wurde kann auch als Amulett oder wurde er getragen oder am Hauseingang zum Schutz des Hauses aufgehängt. Und diese Pilze, die so bekannt sind, die so beliebt sind, die unterliegen der Forschung auch mittlerweile. Und da wird natürlich so vorgegangen, dass Einzelstoffe extrahiert werden und dann in Zellkulturen getestet wird, wie das wirkt. Und daher kommt jetzt auch das meiste Wissen, was dann so über die Vitalpilze verbreitet wird, dass man sagt, es sind bestimmte Beta-Glucane drin, es sind Aminosäuren drin, bestimmte Stoffe, die einfach eine, über die Ernährungsphysiologie noch eine Wirkung zeigen.
Also sind Pilze besonders nährend auch? Man sagt ja auch, Vegetarier sollten viele Pilze essen und wegen der Proteine, aber wahrscheinlich auch noch hat es andere Gründe.
Also das Interessante an Pilzen ist ja überhaupt die biologische Stellung. Sie wurden erst seit den 50er, 60er irgendwann so eingeordnet, dass es eine eigene Ordnung ist. Also es sind weder Pflanzen noch sind es Tiere. Also Pflanzen definieren sich ja dadurch, dass sie einen eigenen Stoffwechsel haben. Die machen Photosynthese und bilden dadurch ihre Zuckermoleküle. Tiere haben, wo wir dazugehören, haben ein Verdauungssystem, ein inneres Verdauungssystem. Wir essen, verstoffwechseln, nehmen auf und scheiden wieder was aus. Und bei den Pilzen ist es so, die haben, sind nicht grün, die haben keine Photosynthese, die können aber aus dem Boden oder auch aus dem alten Holz oder Stroh oder wo auch immer sie gerade in der Lage sind zu leben, Stoffe, die werden die Stoffe extrazellulär werden die zerlegt. Das heißt, die scheiden Stoffe aus, scheiden Enzyme aus, zerlegen ihr Material, was sie dann zerlegt, wieder aufnehmen können. Das heißt, es ist wie ja, wie ein Darm, der außerhalb des Körpers fungiert. Extrazelluläre Enzyme sind das und die sind eben das Wertvolle. Wenn man sich jetzt vorstellt, wie ein Pilz draußen lebt, was der für Fähigkeiten hat, wenn man das jetzt überlegt, was der in uns Menschen machen kann, das heißt, er hat was Destruktives im positiven Sinne, das heißt, er baut ab und er baut das ab, was kein anderer mehr in der Natur verwerten kann. Er hat was Reinigendes. Dieses Reinigende hat für uns eine sehr gute Wirkung, weil wir überall irgendwelche Stoffe haben, die sich anlagern, die sich nicht so leicht abbauen lassen. Dann von der Stoffzusammensetzung ist es so, er hat eben gerade an Aminosäuren, essentielle, an Fettsäuren, an Mineralstoffen, Spurenelementen enthält er sehr viel, was viele Ballaststoffe, Faserstoffe, was einfach ernährungsphysiologisch wichtig ist. Er enthält viel Proteine auch und das heißt, das ist das, was gerade Vegetarier oft zu wenig bekommen, wenn sie sich nur, ist jetzt nicht negativ gemeint, aber ausschließlich von Pflanzen ernähren. Deswegen sagt man im Grunde, aber also ich persönlich finde Pilze einen viel besseren Ersatz als diese ganzen Fertig, Produkte, die es da zu kaufen gibt, die für Vegetarier sind, wo man auch gar nicht weiß, was da drin ist.
Jetzt hast du gerade eben schon angedeutet, dass die Pilze was ganz Besonderes sind. Die haben auch einen besonderen Lebenszyklus. Erzähl uns den doch mal bitte.
Also, ich muss sagen, als Biologin habe ich, als Botanikerin, mich immer so ein bisschen davor gedrückt, mich mit Pilzen zu beschäftigen, weil ich dachte, mein Gott, das ist irgendwie kompliziert. Es ist einfach nochmal wie Pilze und Farne, die haben beide nochmal so einen Zyklus, die irgendwie nochmal so einen Entwicklungsschritt mehr haben als normale Samenpflanzen. Das heißt, das, was wir kennen als Pilz mit einem Schirmchen, einem Stiel und unten noch was ein bisschen verdickt, was in die Erde geht, das ist nur der ganz kleine Teil des Pilzes. Oben unterhalb des Schirms sind die sogenannten Lamellen und aus den Lamellen heraus verbreitet der Pilz sich mit den Sporen. Und deswegen wachsen die oft kreisförmig, weil so ein Schirm ist ja rund und die verteilen sich dann auch dementsprechend. Die Sporen ist vielleicht zu so kompliziert, dass die und die sind auch zweikeinig. Das heißt, es gibt einen männlichen und einen weiblichen Teil. Die teilen sich dann nochmal. Wachsen, fallen letztendlich auf den Boden, müssen sich nochmal vereinigen. Also es gibt so mehrere Stellen, wo die auch durchaus eine sexuelle Vermehrung haben. Wachsen dann letztendlich auf dem Boden als sogenannte Hyphe. Das ist jetzt welche, die wieder, egal, alle Teile haben, die sie brauchen und wachsen im Boden als Myzel aus. Und das ist das, was gerade auch total modern ist. Und es gibt viele, es gibt mittlerweile Romane über Pilze, die die Menschen überwuchern und beeinflussen. Es gibt viele Fragezeichen, wie über große Teile der Erde oder über wie Pflanzen kommunizieren. Und man tendiert mittlerweile mehr und mehr dazu, dass es letztendlich über dieses Pilzmyzel geht. Ein riesiges Geflecht, was sich in der Erde verbirgt, was unterirdisch ist, wahnsinnig schnell wachsen kann. Also anders als eine Wurzel hat viele Bestandteile, Zellen, geht in alle Richtungen. Und hier dieses Myzel ist im Grunde genommen ein ganz schmaler, feiner Strang, der einfach schnell wächst. Die wachsen schnell, verbinden sich wieder, wachsen wieder in andere Richtungen und können auch so Produkte, Stoffwechsel schnell verteilen. Ausscheiden, in die Erde ausscheiden, wieder neue Sachen aufnehmen, die sie selber durch diese ausgeschiedenen Enzyme zerkleinert haben. Und dann wächst aus den Sporen, wächst irgendwann oder neue Sporen, wächst dann auch eben wieder dieser Pilz heraus. Also aus dem Myzel.
Es gibt ja auch irgendwie so Bücher über die Kommunikation zwischen Bäumen im Wald und es wäre auch über das Pilzmyzel oder sind das über deren Wurzeln? Wie stellt man sich das vor?
Ja, da gibt es unterschiedliche Ansätze und eine Idee ist eben, dass tatsächlich es gibt ja Pilze, die auch vergesellschaftet mit Bäumen leben, mit den Baumwurzeln leben und die unterirdisch mit anderen Pilzen dann wieder verbunden sind.
Ist ja spannend.
Also das ist ein sehr unerforschtes Thema oder sehr, ja, aber es geht mehr und mehr in die Richtung, dass klar, es gibt viele Kommunikationen unter Pflanzen. Pflanzen geben auch Stresshormone ab, wenn irgendwas ist. Durch die Luft wird es gemacht, durch den Boden wird es anscheinend, das werde ich jetzt hier mich auch nicht festlegen, aber viel über das Myzel gemacht.
Wenn ich jetzt aber durch den Wald gehe und Pilze sammle, dann habe ich tatsächlich immer nur dieses Schirmchen mit Stiel und
Genau, den oberirdischen essbaren Teil. Das ist auch gut so.
aber wenn ich jetzt irgendwo bei einem Hersteller von Vitalpilzen Pilze bestelle, was bekomme ich denn da?
Tja, gute Frage. Also es gibt verschiedene Teile, die vermarktet und hergestellt werden. Das Einfachste ist oder das Meiste ist, man nimmt einfach einen kompletten Pilz, macht daraus einen Extrakt, wie auch immer, ein wässriges, ein alkoholisches Extrakt, was auch immer es da für Labormethoden gibt. Dann gibt es die Methode, das einfach einen ganzen Pilz zu pulverisieren, dass man das Komplette hat. Extrakt ist natürlich jetzt auch nur ein bestimmter Teil, der abhängig von der Lösungsmethode dann bestimmte Inhaltsstoffe enthält. Pulver ist dann schon mehr. In China, in Japan wird es schon viel, sehr, sehr lange gemacht, weil die einfach einen hohen Bedarf auch an bestimmten Pilzen haben, an Reishi und Cordyceps. Da werden Zelllinien großtechnisch im Flüssigmedium hergestellt. Das gibt es auch. Da ist natürlich dann auch immer die Frage, es sind immer nur Teile des Pilzes und auch eine Frage, wenn ein Pilz, der ja durchaus fest auf dem Boden wächst, so in so einem Shaker großgezogen wird, bildet er natürlich auch andere Stoffe aus, als wenn er im Festen steht. Naja, und dann gibt es mittlerweile eine Methode, die kommt aus den USA, die nennt sich die Whole-Life-Methode. Und Whole Life heißt, es wird ein Nährmedium auf ein festes Substrat gegeben. Hirse, Reis, was auch immer, für einen festen Substraten. Dann werden die Sporen ausgegeben, die Pilze wachsen und es wird so lange gewartet, bis dieser feste Untergrund komplett zersetzt ist. Das heißt, die Pilze haben das Myzel gebildet. Das Myzel gibt Stoffe ab, unter anderem Enzyme, die es möglich machen, wieder die Nährstoffe aufzunehmen. Und wenn man diesen Komplex hat, dann hat man nachher das Myzel, man hat die extrazellulären Komponenten, die abgegeben wurden, man hat den kompletten Pilz, den wir als Pilz kennen, inklusive der Sporen, die wieder abgegeben werden. Und das heißt, man hat dieses komplette Ding. Und was gezeigt wurde oder was die Firmen dann eben zeigen, dass über 90% oder mehr noch über 95% dieses Nährblocks komplett zersetzt ist.
Und das ist das, was du empfehlen würdest, wenn man
Das
sich
finde ich
ja.
immer so rein vom Gefühl her am besten, weil auch wenn wir Kräuter machen, chinesische Kräuter nehmen oder andere Heilpflanzen, wir gucken ja, dass wir das Komplette nehmen. Und das Komplette ist mehr als das Zusammenwirken der Einzelteile. Wir wollen ja das komplette Teil womöglich haben. Klar, es gibt, müsste man mehr ausschließen, es gibt auch Bestandteile, die sind dann auch nur in den Sporen oder mehr im Myzel. Da müsste man dann von Pilz zu Pilz genau gucken. Ich finde es am einfachsten zu sagen, ich nehme einfach von allen alles, so als wenn ich den kompletten Pilz nicht nur als Pilz sammle, sondern damit noch eine Schaufel Erde mitnehme und die Erde abwasche.
Ah ja, okay. Ja, lass uns mal ein bisschen über Indikationen sprechen. Wofür verwendest du denn die Heilpilze?
Also, die Heilpilze, ich arbeite einfach viel mit chinesischen Kräutern und von daher sind die Heilpilze für mich so ein bisschen so ein etwas Ergänzendes. Ergänzend insofern, es gibt manche, die gebe ich den Kräuterrezepturen dazu oder gibt es einfach noch einzeln als Kapsel den Leuten oder Pulver separat von den Kräutern. Angefangen mal bei den Kräuterrezepturen, da gibt es zum Beispiel eins, das nennt sich Auricularia, das Judasohr, was die Durchblutung fördert. Das heißt, man gibt es, oder man sagt so, die Sehvermögen wird verbessert, schlicht und ergreifend, weil es besser durchblutet wird. Es geht in die kleinsten Kapillare, in die kleinsten Gefäße. Und wer sich mit Kräutern herumschlägt, wer sie anwendet, der weiß, ein ganz wichtiges Kraut, das Xihin, Asarum ist nicht mehr erhältlich, weil es einfach oder weil es nur noch Mischungen gibt, wo einfach krebserregende Arten bei sind, dürfen man sich nehmen, sollte man auch nicht nehmen. Und ich finde, wenn man das dann so von der Logik kennt, kann es das einfach ganz gut ersetzen. Und gerade bei Bisyndromen, bei Durchblutungssachen, bei Parästhesien, bei sowas gebe ich dann immer diese Auricularia zum Beispiel in eine Kräuterrezeptur mit rein. Dann gibt es andere Sachen, Indikationen, zum Beispiel Stoffwechselerkrankungen jeglicher Art. Geht es in Richtung Diabetes oder Cholesterinwerte, hohe Triglyceride, schlechte Blutwerte? Dann gucke ich das natürlich, dass ich das chinesisch diagnostiziere und dementsprechend die Rezeptoren, die Behandlung auslege. Mache dann aber auch gerade Cholesterinwerte, sind ja wahnsinnig schwierig zu behandeln. Gibt gerade dabei dann auch gerne eine Mischung von Pilzen zusammen, irgendwie Maitake, Polyporus, das sind welche, die auf den Stoffwechsel gehen und den nochmal besonders anregen. Eine Hauptindikation, die ich gerade habe, ist eben ja, Long-Covid, Burnout, Erschöpfungszustände, da kommen ja ganz viele Ränder mit rum. Dafür ist der Cordyceps, also der Seitenraupenpilz oben aus Tibet und Himalaya gut, wo man bei dann auch erwähnen soll, man sollte den nicht aus dem Wildbau nehmen, sondern auch eben angebauten, weil einfach ganz viel Unglücke schon passiert sind, dass Einheimische da oben in den Bergen rumkraxeln und versuchen, das lebende Gold sozusagen zu sammeln. Also der wird auch angebaut und nur den nehmen wir hier auch. Cordyceps kann man so sagen, macht genau das, was man in hohen Bergen, da wo er wächst, auch braucht, nämlich das Lungenqi verstärken, dass wir einfach in der sauerstoffarmen Luft genug Sauerstoff bekommen und das Nieren-Yang stärken, dass wir in der hohen Kälte einfach genug Feuer haben, um zu leben. Auf gut Deutsch, es steigert die Sauerstoff Haltekapazität oder Aufnahmekapazität im Blut. Es stärkt die Energie, das Power, was wir brauchen. Es ist so eine Art von jugendlichen Power, kurzfristigen Power, physischer Energie, die wir dadurch bekommen. Das heißt, das ist jetzt kein Pilz, den ich immer und ewig verabreichen würde, sondern einfach, man kann auch schnell sagen, wie lange es dauert, für Leute, die wirklich erschöpft sind und auch tatsächlich nach Krankheit, nach Corona einfach ja, müde sind. Welchen man auch als Powerpilz, aber als eher langfristigen Powerpilz nimmt, ist der Reishi. Das ist sowas, was man sagen kann. Den können Sie niedrig dosiert langfristig auch nehmen, weil er einfach viele Inhaltsstoffe hat, die nährend sind, die einfach Energie liefern. Es ist eben an Zellkulturen und einzelnen Bestandteilen auch gezeigt worden, dass er auch die Proliferation von Krebszellen einschränken oder verhindern kann. Das sind alles so Sachen, die gab man, muss man ein bisschen vorsichtig sehen. Man kommt schnell in eine, oder wird schnell Werbung mitgemacht mit den Pilzen. Sie sind nicht krebsheilend, auch wenn sie eine antikanzerogene Wirkung haben. Man würde mit Pilzen, würde ich nie in eine aktuelle, in eine akute Krebs Behandlung eingreifen, sondern eher das genau abwägen, wann und wie gebe ich diese Pilze dann. Aber das ist sowas, zum Beispiel der Reishi, den kann man langfristig einfach geben, wenn man sagt, so ältere Leute oder auch Leute, die jetzt nicht im akuten Burnout sind, sondern generell ein bisschen sehr angestrengt und einfach so ein bisschen Power brauchen. Die Pilze, die ich auch noch eben, ich mache viel Ernährungsberatung und mache auch noch ein Diätprogramm. Da kann man das auch wunderbar ergänzen. Eben zum Beispiel der Maitake oder Polyporus, das sind Pilze, die, wo man sagt, dass sie eben auch den Blutzucker senken, die sind für Diabetiker auch gut, den Stoffwechsel anregen und damit kann man das einfach auch nochmal gut unterstützen.
Wie lange verabreichst du die Pilze denn? Richtet sich das nach den Symptomen oder gibt es da irgendwie so eine
Richtet sich rein nach
Höchstanwendungsdauer?
den Symptomen. Also da gibt es ja auch wenig Erfahrung und Geschichte drüber. Also man kann sagen, die Pilze, die dann in den irgendwo gegeben wurden, wie viel Chargen so ein russischer Fürst nun bekommen hat, bis sein Lippenkrebs weg war, das ist ja da nicht genau beschrieben. Also da würde ich eher nachgehen, behandeln, was du siehst, einfach gucken, ich gebe das, nimm das mal 6 Wochen und dann gucken wir weiter, was hat sich verändert und das tatsächlich auch mit der chinesischen Diagnose abchecken, wie ist der Puls, wie ist das Wohlbefinden, hat sich da irgendwas überhaupt geändert?
Kann man bei den Herstellern eigentlich auch die Tagesdosis erfahren? Die ist ja wahrscheinlich auch abhängig von der Art der Herstellung, ob du jetzt ein Pulver hast oder ein Dekokt oder so.
Ja, also es geht im Grunde genommen, steht da immer drauf, wie viel Gramm, also in der Regel diese Kapseln, das ist meistens weniger als ein halbes Gramm. Und was man so empfiehlt, 2 bis 6 Gramm pro Tag. Wobei 2 Gramm sind ja morgens 2 Kapseln, mittags 2 Kapseln ungefähr. Dauerhaft nie, und wenn es akut ist, dass man tatsächlich sagt, so der braucht jetzt was oder der ist wirklich, muss sein Immunsystem stärken, was auch immer, dann kann man auch morgen das einfach verdoppeln, morgens 4, mittags 4. Viel mehr würde ich da gar nicht empfehlen. Man kann es auch so machen bei dem Pilzpulver oder bei dem, was auch immer, welche Form, dass man die nicht als Kapseln bestellt. Meistens wird es als Kapseln gegeben, weil das ja sehr, sehr fein ist und es löst sich auch nicht. Ist ein bisschen komisch im Wasser da. Man kann es machen, aber man muss mehrfach nachspülen. Man kann es auch gut einfach übers Essen geben. Es ist so wie bei allen Arzneien oder wie bei allen Nahrungsergänzungen. Alles, was mit dem Essen zusammengegeben wird, vermengt sich natürlich und die Wirkung kann herabgesetzt sein. Es kann aber für viele einfach auch gut sein, wenn man sagt, ja, ich gebe jetzt jeden Tag hier so meine 2 Kapseln übers Essen drüber. Damit werden sie dann besser verstoffwechseln.
Gibt es eigentlich auch Kontraindikationen?
Also Kontraindikation würde ich sagen, klar, man kann auf alles allergisch reagieren, was fremd ist. Man sollte die Pilze auch langsam, also einschleichend nehmen. Es ist einfach eben das Pulverextrakt, was auch immer. Es ist ja hochkonzentriert und es ist ein hochkonzentriertes, dem Körper fremdes Protein. oder Stoffe überhaupt, nicht nur Protein. Und da sollte man einfach gucken, dass man die erstmal mit einer kleinen Charge beginnt. Leute, die mit Magen- und Darmprobleme haben, könnten darauf irgendwie reagieren, dass die Verdauung angeregt wird, gestoppt wird, dass es Blähungen gibt. In der Regel ist es so, auch gerade dieses Blähende, dass das mit der Zeit aufhört, weil man sich daran gewöhnt. Viele machen das auch so, also es gibt auch viele Hersteller, die geben oder verkaufen das dann im Zusammenhang mit Vitamin C dazu oder Acerola, verkaufen das als Immunbooster. Vitamin C ist aber oft dann auch so, dass die Aufnahme nimmt und dieses Blähende nimmt. Grüner Tee zum Beispiel zusammenzunehmen, soll auch sehr gut sein.
Wie kann ich denn einen Hersteller finden oder nach welchen Kriterien würdest du sagen, kann man auswählen, ob der Produkt in guter Qualität vertreibt?
Wie bei allen Sachen würde ich erstmal gucken, überhaupt, wie produziert er das? Gibt es eine Biozertifikate? Da würde ich darauf achten. Ich würde erstmal überhaupt darauf achten, wo kaufe ich das? Irgendwo im Internet, bei jeder Firma, die gerade alles Mögliche verkauft, würde ich eher nicht machen. Oder gehe ich zu irgendwelchen vertrauenserweckenden Firmen oder Apotheken, die spezialisiert sind auf bestimmt auf Nahrungsergänzung, auf DCM, auf Pilze. Generell kann man sagen, Apotheken haben in sowas eine bessere Qualität, weil die einfach eine andere Nachweispflicht haben. Sie müssen mehr kontrollieren. Dann würde ich drauf gucken, wie ist die Zutatenliste? Was ist da alles drin? Natürlich sind irgendwelche Zusatzstoffe, Füllstoffe drin oder es sind diese Hüllen beschrieben. Bei hochwertigen Produkten sollten die Zusatzstoffe auf jeden Fall gering sein, sollten wenig sein, die drin sind. Dann die Verarbeitung. Wie wird da verarbeitet? Extrakte, Pulver, konzentriert oder wie? Das ist das, was ich eben gesagt hatte, worauf ich persönlich achte. Es gibt aber auch einfach Extrakte oder Pulver aus, wie gesagt, nur dem Mycel oder nur den Sporen, die man verwenden kann. Das muss man im Einzelnen einfach angucken. Preis-Leistungs-Verhältnis guckt wahrscheinlich jeder, gerade die Patienten als erstes drauf. Da kann man eher davon ausgehen, nicht immer ist das Billigste auch das Beste. Dann würde ich gucken, gibt es eine Beratung? Bietet die Firma eine Beratung an? Kann ich die Leute anrufen? Ich würde sie anrufen und alles fragen. Oder eben als Patient selber vielleicht doch eher zu einem Therapeuten gehen, der ausgebildet ist und zu einem Heilpraktiker gehen und fragen, was ist es? Ich habe zum Beispiel, hier gibt es in der Nähe, gibt es einen Teeladen. Ich war noch nie da, ich muss da dringend mal in einen Teeladen irgendwo im Schwarzwald, die eben auch Pilze verkauft und ganz oft den Leuten Sachen auch erzählt oder empfiehlt. Und ich habe schon diverse Patienten gehabt, die waren da und haben gesagt, ich fand die Idee gut und das ist auch alles toll, aber ich möchte das doch lieber von jemandem zusammengestellt bekommen, die das aus der medizinischen Seite sieht.
Jetzt hast du gerade schon mal angesprochen, dass man zu einer qualifizierten Therapeutin gehen soll, Therapeuten. Wie lange braucht man denn überhaupt, um qualifiziert zu sein oder sich auf jeden Fall ein solides Wissen über die Pilze anzueignen?
Gute Frage. Wann sind wir gut qualifiziert? Sind wir das überhaupt jemals?
Naja, dass wir auf die
Also.
Menschheit losgelassen werden dürfen.
Also die Pilzkurse, ich habe ja auch schon mehrere Einführungskurse über Vitalpilze gehalten. Das ist in der Regel, machen wir das um die 20 Unterrichtseinheiten. Das sind verteilt auf 4 oder 5 Blocks dann. Und da kann man sagen, da kann man dann pro Pilz ungefähr eine Stunde was erzählen und Fälle noch besprechen. Das ist eigentlich so, dass man so den ersten Einblick, die erste Qualifikation der Anwendung bekommt. Es ist wie bei den Kräutern, wie bei Akupunktur, man bleibt dann, sollte dranbleiben.
Ja. Gibt es zum Thema Pilze noch was anderes, was du gerne erzählen würdest?
Ja, was mir diese Woche durch den Kopf ging, ich war letzte Woche auf einer Pilzwanderung im Wald. Ich muss sagen, ich kenne die Pilze aus dem Buch, ich kenne den Inhaltsstoff, aber ich bin keine Pilzsammlerin. Stehe auch immer staunend davor, aber traue mich da auch nicht so richtig dran. Habe ich mich hier in der Volkshochschule angemeldet und bin hier mit in den Wäldern rumgestratzt und wir haben Pilze gesammelt. Und es war erstaunlich, was für eine Menge zusammenkam. Und wenn man auch mal wirklich genau guckt, in welchen Ecken, also es kann ich jedem raten, einfach jetzt mal in den Wald zu gehen und vom Weg abzugehen und durchs Untergeäst kraxeln und gucken, an welchen Stellen was für Pilze überhaupt wachsen. Die sieht man oft nicht, weil sie so gut getarnt sind. Manche sieht man von weitem, da war ich dann ganz glücklich, und ich sammle jetzt auch mal einen Portobello, der dann irgendwie 60 Zentimeter hoch ist. Wenn man sich vorstellt als Lebewesen, wie spannend die sind, was die in der Natur machen, wo die besiedelt sind, wenn man sich vorstellt, dass sie das bei uns auch machen, kann man sich ungefähr vorstellen, wie vielseitig die sind. Die reichern an, die bauen ab, die geben ab. Also das ist wirklich eine ganz, ganz spannende und auch man nennt die Adaptogene, die adaptieren sich den entsprechenden Umwelteinflüssen und sie adaptieren auch in uns was. Man kann sagen, dass zum Beispiel, oder es wird gesagt, bestimmte Stoffe von Pilzen, also selbst nur die Stoffe in uns zu befallenen Zellen wachsen und diese gezielt abbauen. Also das finde ich ein Mechanismus, der ist einfach unfassbar.
Ja, ich kann mich erinnern, dass ich zum ersten Mal dieses Buch gelesen habe, Leben auf dem Menschen, und erfahren habe, dass es mehr Mikroorganismen, also Nichtkörperzellen gibt, als körpereigene Zellen in uns. Also wir praktisch wirklich Symbionten auf uns leben haben. Ja, das ist schon sehr spannend. Und vor allen Dingen braucht man sie ja auch, ne, damit der Körper funktioniert.
Noch ein neues Thema, das ganze Mikrobiom anzugucken, wo
Ja.
das am besten gebildet wird und was alles los ist, wenn wir es nicht haben.
Ja. Aber nochmal zu den Pilzen. Welche drei Pilze würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen?
Eine einsame Insel, gute Frage. Also, was würde ich mitnehmen? Wenn ich alleine auf einer einsamen Insel wäre, auf jeden Fall würde ich den Shiitake mitnehmen, weil er sehr das Blut nährt und bildet. Ich würde den Cordyceps mitbringen, dass ich genug Power habe. Oder würde überlegen, ob Cordyceps oder Reishi. Das ist eine schwierige Frage. Was würde ich noch mitnehmen? Ja, entweder Auricularia oder Reishi oder Maitake. Nee, Maitake habe ich den gesagt. Nee, Shiitake habe ich gesagt.
Ja.
Maitake. Also ich würde was zum Nähren mitbringen. Maitake, Reishi vielleicht zum gesund bleiben und Cordyceps, um die Power zu haben.
Okay, die drei. Ja, schön,
Könnte man
das.
je nachdem, je nach Insel aber noch wechseln.
Vielleicht kann man sie ja da sogar aussäen oder Sporen aussäen. Ja.
Ja, wäre eine Möglichkeit.
Ja, schönes Thema für den Herbst. Danke auch für die Anregung, mal in den Wald zu gehen. Ich war tatsächlich auch letzte Woche auf einem Wanderretreat und da haben wir Pilze gefunden. Also obwohl wir da schweigend durch die Landschaft gelaufen sind, es gab immer noch seitwärts am Weg, welche zu entdecken. Das ist,
Gut,
ja.
aber gepflückt habt ihr sie nicht, ne?
Doch, doch, es gab einige Pilzkenner. Es gab die dann
Ah
zum
ja.
Abendessen.
Schön, super.
Ja. Ja, vielen Dank für deine Zeit, Ines, und die interessanten
Gerne.
Einblicke.
Gerne.